Herzlich willkommen zu unserem Panel Neustart nach der Krise. Was muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk ändern? Darüber wird natürlich schon länger diskutiert, immer wieder. Aber seit dem Sommer dieses Jahres, seit der RBB-Krise, hat die Debatte noch mal Fahrt aufgenommen. Kein Tag vergeht gefühlt ohne Diskussionen über Vetternwirtschaft, Bonussysteme oder sogar politische Filter in einzelnen ARD-Anstalten. Und die Vorwürfe sind weitreichend: mangelnde Aufsicht durch die Gremien, Klüngeleien, zu viel Macht in den Führungsebenen, überzogene Gehälter. All das steht im Raum und die Frage lautet: Wie schafft es der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder aus der Krise? Kommt es zu Konsequenzen für den Senderverbund im Rahmen einer umfangreichen ARD-Reform? Das wollen wir jetzt diskutieren. Ich begrüße sehr herzlich Dr. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien. Herzlich willkommen. Tabea Rösner, herzlich willkommen, Medienexpertin und Mitglied des Deutschen Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen Thomas Hinrichs, Programmdirektor Information des Bayerischen Rundfunks und seit diesem Jahr ARD-Koordinator für Dokumentation. Und Dr. Wolfram Weimer, Verleger und Publizist. Herzlich willkommen. Ich würde drei Themenschwerpunkte ansprechen wollen in dieser Dreiviertelstunde: die Reform der Aufsichtsgremien, dann welche Änderungen vielleicht auch intern in den Strukturen nötig sind und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch inhaltlich sich noch besser aufstellen kann mit Blick auf junge Zielgruppen. Herr Herrmann, ein Vorwurf lautete ja in der RBB-Krise, dass die Aufsicht versagt hat und es zum Teil auch eine ungute Verquickung zwischen Aufsicht und Geschäftsführung gegeben hat. Nun soll sie reformiert werden. Ende der Woche werden die Ministerpräsidenten sehr wahrscheinlich, denke ich mal, den neuen Medienänderungsstaatsvertrag unterzeichnen. Aber über die veränderte Rolle der Gremien hat man ja schon vorher diskutiert, also schon vor der Krise. Was hatte Sie denn damals schon bewogen? Also im November, weiß ich, da gab es ja schon dieses Papier, die Gremien neu aufzustellen.
Also eine der Grundkonstanten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, glaube ich, die immerwährende Reform, die unbedingt notwendig ist, um den Kern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu erhalten, weil jedenfalls die Wohlmeinenden, und da gehöre ich dazu, sind fest davon überzeugt, dass der öffentlich-rechtliche Teil unserer gesamten Medienlandschaft, Medienarchitektur unerlässlich und notwendig ist. Und deshalb ist es auch notwendig, sich den immer wieder sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Also die Rolle innerhalb des gesamten Systems im Dualismus mit den Privaten, aber auch immer wieder die Frage der inneren Organisation. Und ich glaube, es liegt relativ stark auf der Hand, dass, wenn man nach dem Zweiten Weltkrieg Gremien konstruiert hat, die aus 50 Personen bestehen, die nahezu ständig organisiert sind, dass das 70 Jahre später nicht mehr dem entspricht, wie wir heute Governance, moderne Governance in Unternehmen oder eben auch in Medienunternehmen verstehen. Und da dran zu drehen, war, glaube ich, schon lange und immer wieder die Intention der Zuständigen, der Ministerpräsidentenkonferenz, Rundfunkstaatsvertrag, Medienstaatsvertrag. Gleichzeitig stößt es aber natürlich immer wieder auf Artikel 0 des Grundgesetzes: Besitzstände sind zu wahren, Beharrungskräfte, die da sind, und das braucht dann immer wieder mal den ein oder anderen sozusagen endogenen Impuls oder auch den ein oder anderen Skandal, der einem noch einmal deutlicher macht, diese Gremien müssen schlagkräftiger werden, die müssen stärker auf den Kern des Problems zusteuern, um dann Missstände oder Dinge, die nicht gut laufen, auch in den Griff zu bekommen. Das ist, ich finde, als Vorbild kann man da auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens nehmen, wie zum Beispiel die Politik. Es gibt genaue Regeln, wie was Politiker dürfen und was nicht, was Abgeordnete oder Mitglieder von Kabinetten dürfen oder nicht, was Nebentätigkeiten betrifft, was Gehaltsgefüge, Gehaltsstrukturen betrifft. Und das mal so könnte man ganz gut als Beispiel nehmen.
Es gibt ja eine Formulierung, ich lese sie mal ganz kurz vor. Sie sollen, also die Gremien, inhaltliche und formale Qualitätsstandards sowie standardisierte Prozesse zu deren Überprüfung festsetzen, und diese Standards sollen regelmäßig unter Berücksichtigung anerkannter medienwissenschaftlicher Erkenntnisse und publizistischer Praxis überprüft werden. Was wird denn konkret anders dann werden, wenn der Vertrag mal gültig ist, im Vergleich zu jetzt?
Ich würde mal sagen, aus der Sicht des Bayerischen Rundfunks gar nicht so viel grundlegend anderes, weil der Bayerische Rundfunk diese Richtlinien oder das Bayerische Mediengesetz diese Richtlinien in dieser Form schon kennt und der sich die auch gegeben hat. Aber ich glaube, gerade angesichts der Dinge, die jetzt bekannt wurden oder die jetzt, sagen wir mal, in den Medien stark problematisiert wurden, muss man halt sehen, ob man das für richtig findet oder ob man da Reformbedarf sieht. Beispielsweise die Frage von Nebentätigkeiten innerhalb der öffentlich-rechtlichen Struktur oder völlig externe Nebentätigkeiten oder auch die Frage der Transparenz schlichtweg von Strukturen. Was kosten Sendungen? Was kosten Sendungen, die von Dritten produziert werden? Einfach die ich glaube, der Fokus muss darauf gerichtet werden, die Transparenz zu steigern, weil dann die Akzeptanz auch wieder eher möglich ist.
Thomas Hinrichs, möchten Sie kurz?
Wenn ich darf. Also ich glaube, es sind mehrere, also es ist vielschichtiger. Die eine Schicht ist die, dass in der Vergangenheit, und das muss man immer dazu sagen, das ist ein bisschen Vergangenheitsbewältigung, und das liegt auch daran, dass wir ein Einstimmigkeitsprinzip in der Rundfunkkommission haben und in der Ministerpräsidentenkonferenz nie eine Einigkeit darüber bestanden hat, wie man diesen Auftrag für die Zukunft anders gestaltet. Und da haben Sie es ja gesagt, ne, mit der Besitzstandswahrung ist natürlich so, jeder sagt, nee, also bei mir soll jetzt aber nicht gekürzt werden, bei mir soll aber nicht eingespart werden. Und man hat es versäumt, gerade im Hinblick auf, als damals der Rundfunkbeitrag gewechselt wurde, ne, von der Gebühr auf den Beitrag, das mit einer Kampagne und auch mit einer gesellschaftlichen Diskussion zu verbinden, wofür ist der Öffentlich-Rechtliche angesichts des Digitalen zukünftig notwendig. Und was man jetzt gemacht hat, weil man festgestellt hat, ja, die Kosten steigern sich immer mehr und man will halt auch nicht, dass es irgendwann die 20 Euro übersteigt, dass man dann den Anstalten sozusagen die Verantwortung übergeben hat. Man hat gesagt, ihr müsst sparen und jetzt sagt man den Gremien, ihr müsst sozusagen jetzt diesen Auftrag spezifizieren. Das ist eine sehr, sehr umfangreiche Aufgabe, die die Rundfunkräte zu erledigen haben. Gleichzeitig werden sie aber nicht gestärkt mit mehr finanziellen Mitteln, mit unabhängigen Gremienbüros, mit der Frage, wie viel Kompetenzen eigentlich die Rundfunkräte mit einbringen müssen. Das ist also schon sehr, sehr vielschichtig. Wenn immer gesagt wird, die Rundfunkräte werden gestärkt, würde ich sagen, nee, wenn man mehr Aufgaben denen zuschustert und sie nicht gleichzeitig so in die Lage versetzt, dann schwächt man eher die Aufsicht. Und das kann eigentlich nicht im Sinne eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit einer guten Aufsicht sein. Und das andere, was Sie angesprochen haben, das sind ja tatsächlich die Fragen von Compliance. Da gibt es ja jetzt auch den Beschluss, es soll einheitliche Compliance-Regeln geben. Ich glaube, das ist auch richtig und sinnvoll. Es gibt einige Rundfunkanstalten, die da wirklich sehr, sehr strikte schon haben. Man fragt sich natürlich, warum haben sie das insgesamt noch nicht einheitlich geregelt? Aber was natürlich möglicherweise nie durch Rundfunkräte oder durch eine Aufsicht oder wie auch immer verhindert werden kann, dass natürlich persönliche Fehlleistungen stattfinden.
Das kann man sicherlich in keinem Unternehmen verhindern. Darum geht es ja darum, Strukturen zu schaffen, die das zumindest weitmöglich ausschließen. Herr Hinrichs, ich würde Sie mal zum BR befragen wollen, wie es da aussieht, wie Sie es wahrnehmen. Aber vorher mit einem kurzen Zitat von Andres Feil einsteigen, Dokumentarfilmer und im RBB-Rundfunkrat für die Akademie der Künste. Und er beschreibt in einem Gespräch für die Zeitschrift Journal der Künste die Arbeit des Rundfunkrats im RBB, sage ich jetzt mal so. Nach außen ist der Eindruck entstanden, wir wären nicht mehr als ein Abnickverein. Und das war bis vor kurzem auch leider so. Die Vorsitzende drängte darauf, dass wir als Mitglieder möglichst wenig intervenieren. Das heißt, es gab auch eine gewisse schlafwandlerische Routine bei einigen Mitgliedern. Sie hatten den gut vorbereiteten Auftritten der Intendanz nichts entgegenzusetzen. Es fehlte Expertise, vielleicht auch Mut, die vorgetragenen Hochglanzprospekte zu hinterfragen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also, nicht als Rundfunkrat natürlich, sondern als BR-Mitarbeiter.
Dann kann ich an der Stelle nur sagen, was glaube ich, Herr Herrmann, auch an anderer Stelle gilt, da ist Berlin ganz offensichtlich anders als Bayern. Ich habe es anders erlebt. Und ich, erlauben Sie mir, dass ich das sage, ich kann das natürlich nur aus einer ich würde fast sagen, journalistischen Perspektive betrachten. Es steht mir nicht an, unseren Aufsichtsgremien zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Ich kann nur sagen, dass das Bayerische Rundfunkgesetz zwei Gremien unterscheidet. Wir haben den Verwaltungsrat, das ist ein Expertengremium. Da muss von Amts wegen, von Gesetzes wegen ein Wirtschaftsprüfer drin sitzen. Da sitzen Medienwirtschaftler. Unseren Bauprozess begleitet eine Architektin, die oberste Verwaltungsrichterin Bayerns, die Präsidentin des Bayerischen Verwaltungsgerichtes, sitzt im Gremium. Und zwar qua Gesetz, die behandelt den Bereich des Personals. Ich fühle mich da gut aufgehoben und gut kontrolliert. Und beim Rundfunkrat, das ist die größere Institution, das ist die Vertretung der gesellschaftlichen Gruppen, da ist meine Beobachtung, dass möglicherweise, Hermann, Sie haben es gesagt, nicht alle Gruppen entsprechend repräsentiert sind. Das ist meine Beobachtung. Da sind Menschen, die in der Regel in meinem Alter sind oder darüber, nicht jünger. Und da könnte man möglicherweise etwas tun. Aber auch da will ich sagen, dass wir verschiedene Ausschüsse haben für Grundsatzfragen und Medien, für Wirtschaft und Finanzen. Und da sitzt dann der ehemalige IHK-Hauptgeschäftsführer drin, die sich wirklich auskennen. Insofern kann ich sagen, wenn ich in die Gremien muss, dann muss ich mich gut vorbereiten, weil da werde ich gegrillt. Und zwar so, dass ich dann auch hinterher, wenn ich die Genehmigung bekomme, weiß, das ist jetzt in Ordnung. Die Problematik ist, glaube ich, so ein bisschen, dass wir ein föderales Prinzip haben und dass wir nicht einheitliche Regeln haben. Wir haben uns jetzt auch als Bayerischer Rundfunk, danach haben Sie gefragt, gefragt, wo müssen wir noch besser werden. Wir haben uns die Compliance-Regeln angeguckt, wir haben einen Ombudsmann, um von extern Impulse zu bekommen, einen Antikorruptionsbeauftragten für intern, wir haben Compliance-Regeln, aber wir haben geschaut, was machen andere noch besser, und ich glaube, das sollten wir alle miteinander versuchen, die Best-Practice-Modelle allgemeingültig zu machen. Eine Regelung, wenn ich die jetzt zitieren darf, Nebenverdienste über 5.000, ich fiel da nie darunter, ich hab das nie gehabt, aber die werden begrenzt, beziehungsweise die werden dann an den BR abgegeben. Das haben wir uns beim WDR abgeguckt, die da auch eine Grenze haben. Wenn wir da zusammenkommen, glaube ich, dann gewinnen wir Vertrauen zurück. Ich würde gerne beim dritten Teil Ihres Podiums mich intensiv einmischen, weil da geht es darum, wie wir die Inhalte neu gestalten. Wir haben eine Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in seiner Organisation, nicht im Journalismus. Das will ich jetzt einmal noch sagen, auch für alle meine Kolleginnen und Kollegen, die draußen journalistische Arbeit machen. Es liegt nicht an euch, es liegt an uns in den Chefetagen, dass wir an der Stelle Vertrauen zurückgewinnen. Journalistisch sind wir extrem gut verankert in der Gesellschaft.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja, aber dann muss ich zu Herrn Weimann weitergehen.
Weil Sie sind ja selber nicht im Rundfunkrat. Gibt es denn Kontakt zwischen den Redaktionen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Rundfunkrat? Weil das habe ich nämlich ganz häufig festgestellt, dass da zum Beispiel dieser Link nicht hergestellt wird. Und dadurch gab es beim RBB ja zu sehr großen Unmut, weil die auch gar nicht mit einbezogen wurden in Diskussionen, wie tatsächlich neu gestaltet werden soll. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch eine Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Sender dann auch zu schaffen.
Das ist schön, dass Sie das fragen, weil wir haben uns ja umorganisiert. Wir kamen von den Mediengattungen Hörfunk, Fernsehdirektion. Jetzt haben wir eine Kultur- und eine Informationsdirektion. Da war der Bayerische Rundfunk vor 7, 8 Jahren vorne mit dabei. Und diesbezüglich mussten wir auch unsere Ausschusssitzungen verändern. Wir haben einen Programmausschuss. Die suchen sich völlig unabhängig von dem, was ich denke oder tue, bestimmte Themen aus. Dann laden sie die Redaktionsleitungen ein. Dann stellen wir ein Konzept vor. Dann werden Sendungen akribisch durchgearbeitet, so sehr, dass ich manchmal Beobachtungen sehe, wie soll ich das zeitlich schaffen als Rundfunkrat. Die diskutieren dann, das ist immer ein ganzer Tag, mit den Redaktionsleitern. Ich sitze dabei. Wir hören uns das an, diskutieren, geben Begründungen, gestehen ein, wenn an der einen oder anderen Stelle etwas nicht gut gelaufen ist. Und dann gibt es danach natürlich auch eine Reaktion. Das heißt, da wird dann gefragt im Programmausschuss, was ist denn von unseren Anregungen im Programm übernommen worden. Also das läuft sehr, sehr gut. Das sind sehr, sehr intensive Sitzungen. Die dauern einen ganzen Tag. Meistens schaffen wir die Tagesordnung nicht, weil wir so sehr ins Detail einsteigen.
Wir haben nämlich erfahren, dass im WDR das zum Beispiel nicht erwünscht ist, dass es einen Kontakt gibt zu Mitarbeitern oder zwischen Mitarbeitern und Rundfunkrat. Insofern ist es eine wichtige Nachfrage, wie es bei Ihnen funktioniert. Herr Weimann, nun sollen die Rundfunkräte reformiert werden. Wie bewerten Sie das? Ist das eine Chance für den Neustart, den wir hier diskutieren?
Also ja, natürlich, das ist überfällig und wichtig. Nur wenn man diese Krise, die das System jetzt erlebt, allein auf die Compliance-Fragen reduziert, dann wäre man halt zu kurz gesprungen. Ja, das sind spektakuläre Skandale, das sind spektakuläre Fehlverhalten da gewesen, aber am Ende ist es ein Compliance-Problem. Und ich glaube, das System selber und auch die begleitende Politik kann das relativ geschmeidig reparieren. Mehr Transparenz, professionellere Aufsicht, Gehälterdeckel und so weiter. Getan, ne? Also da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Das Problem ist nur viel größer. Sie müssen sich vorstellen, es ist jemand dabei erwischt worden, wie er in die Supermarktkasse greift. In Wahrheit aber brennt der ganze Supermarkt. Diese Krise des Systems hat vier Facetten. Die Compliance-Facette ist die, die wir gerade besprochen haben. Die zweite ist die Strukturfacette. Natürlich haben wir zu große Doppelstrukturen. Frau Wildermuth hat ja heute Morgen hier erklärt, wir müssen die verschlanken, wir müssen nicht alle alles machen. Und das ist schon ein größerer Reformschritt. Wir haben 14 Landesmedienanstalten, ich war selber 10 Jahre in einer. Ich sage Ihnen, 7 reichen. Brauchen wir wirklich den Saarländischen Rundfunk? Natürlich nicht. Der muss fusionieren. Radio Bremen muss fusionieren. Es müssen größere Einheiten entstehen. Das meine ich mit Strukturreform bis hin zu der Frage, dass ZDF Adenauers Privatsender gegen die vermeintlich zu kritische ARD. Ist das noch zeitgemäß, auch diese Doppelstruktur? Also diese Diskussion wird geführt werden müssen. Aber auch da bin ich zuversichtlich, dass die Politik da zu Ergebnissen kommt. Das Heiklere ist aber Krisenthema 3, das ist nämlich Reichweite. Wir haben gerade die Zahlen bekommen von der AGF. Durchschnittsalter der ARD-Zuschauer im ersten Halbjahr diesen Jahres 64, beim ZDF 65. Es brechen weg, die jüngeren Generationen, unter 50-Jährige brechen im Publikum weg. Und die Sender selber haben die Langzeitstudie gerade veröffentlicht, was in den letzten 5 Jahren passiert ist, ist nicht mehr nur ein Abschmelzen, sondern es ist ein Achsbruch. Und auf diese Frage muss es eine Antwort geben. Wir können nicht ein 8,5 Milliarden Gebührensystem als teuerstes System der Welt stehen haben für Rentner. Und diese Frage, die ist schon schwierig. Ich glaube, bei den beiden ersten Fragen, da wird es politisch ein, da sind wir auch, wir Verleger inzwischen ja relativ zahm und moderat und auch wohlmeinend. Aber das ist schwieriger. Und der letzte Punkt ist, da bin ich auch ein bisschen anderer Meinung als Herr Hinrich, natürlich haben wir auch eine Akzeptanzkrise inhaltlicher Art. Das hat politische Facetten. Viele deutsche Umfragen zeigen, das finden die Öffentlich-Rechtlichen im Gros tendenziell ein Stück zu weit links von der Mitte. Das könnte man besser balancieren. Das ist aber nur ein Aspekt, das spielt vor allen Dingen in Ostdeutschland eine Riesenrolle. Aber man sollte vielleicht darauf eingehen. Der andere ist, was machen wir eigentlich für Inhalte? Und wenn wir jetzt einfach mal das Programm uns angucken, während wir hier sitzen, als wir reingekommen sind, gab es Rote Rosen Telenovela. Als wir uns Platz genommen haben, Sturm der Liebe, Telenovela. Ich rede gerade vom heutigen, einfach mal Programm. Journalisten gucken gerne auf die Inhalte. Wenn wir gleich rausgehen, kommt die Doku-Soap verrückt nach mehr 4 Engel aus Manila. Dann kommt eine Tratschshow brisant. Dann kommt eine Rateshow gefragt, gejagt. Dann kommt Watzmann ermittelt, der erste Krimi. Und im ZDF ist es noch viel schlimmer. Ich könnte Ihnen das jetzt vorlesen. Da haben wir heute Abend noch 3,5 Stunden Fußball. Da muss natürlich die Frage gestellt werden, wir wollen ein öffentlich-rechtliches System, wir wollen ihn stark, wir wollen ihn auch gut finanziert haben. Aber er muss sich natürlich auf die Inhalte konzentrieren, wofür er da ist, für richtigen Journalismus und nicht für Millionen, für den Emir von Katar und Fußball über. Also mein Motto wäre, mehr Hinrichs, er ist ein richtiger Journalist.
Okay.
Der muss gestärkt werden im System. Aber die Ausgaben in bunte, seichte Welten und in Sportrechte, die sind natürlich falsch und auch das muss revidiert
werden. Problem verstanden. Sie wollen kurz reagieren. Und dann kommen wir aber am Ende zu den jungen Leuten, wie wir sie erreichen wollen.
Aber da muss ich reagieren.
Bitte.
Und ich hoffe, dass ich es kurz hinkriege. Ich würde gerne was zu den Compliance-Geschichten sagen, wo wir ja reagiert haben. Die Intendantin ist nicht mehr in ihrem Job, der Stab ist weg. Da ist einiges getan worden und auch darüber hinaus. Aber ich sehe das wie Sie. Das ist eine Sache, die in jedem Unternehmen passieren kann. Menschen begehen Fehler und dann müssen Konsequenzen gezogen werden. Die sind gezogen worden. Aber erlauben Sie mir diesen Augenblick, ich war kürzlich beim Konzert unseres Symphonieorchesters, eines der besten Orchesters der Welt. Und da stand dann ein Professor Doktor von einer Unternehmensberatung und in der Pause und sagte mir, wissen Sie, ich schaue keine Ihrer Fernsehsendungen. Und dann habe ich ihm gesagt, das müssen Sie auch nicht. Aber glauben Sie nicht, dass von Ihrem Beitrag dieses großartige Symphonieorchester bezahlt werden muss. Es gibt Menschen, die kommen da nie hin, die zahlen das für Sie mit. Und ich würde Sie bitten zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die am Nachmittag Fernsehen schauen. Herr Weimer, ich tue es nicht und ich glaube auch nicht, dass Sie das sehr häufig tun. Die sitzen davor und für die ist Rote Rosen, ich muss gestehen, ich habe es noch nie gesehen, sehr, sehr wichtig. Wir sind für alle da. für alle Menschen, nicht nur für das Fernsehpublikum. Und wenn Sie sagen, wir erreichen nur die Alten, mag das fürs Fernsehen gelten, für die Mediathek schon nicht mehr, für die Hörfunkwellen, da erreichen wir 50%. Und im digitalen Bereich, sage ich, müssen wir besser sein. Da sind wir mittlerweile im Bayerischen Rundfunk bei 20%. Das müssen wir ausbauen, da müssen wir umschichten. Aber unser Auftrag ist es, und ich bitte das wirklich zu akzeptieren, jeder von Ihnen zahlt 18,35. Deswegen sind wir jedem von Ihnen auch verpflichtet. Und wir werden es nicht schaffen, dass wir Ihnen ein Programm bieten, was Ihnen persönlich 24 Stunden gefällt. Es muss etwas für Sie dabei sein. Wenn wir von den Fußballrechten reden, sage ich, das ist das größte Integrationsmoment in der Gesellschaft. Da haben Sie den 7-jährigen Jungen und die 77-jährige Großmutter. Alle Migrationshintergründe. Wenn wir sie nicht mehr bezahlen können, so ist das. Dritte Liga ist uns gerade vor der Nase weggestappt worden, fehlt mir das, um für Kohärenz zu sorgen, um Menschen vor einem Thema, vor einem Event zu versammeln, wo sie dann hinterher drüber reden. Das ist unsere Aufgabe, danach streben wir. Wenn es zu teuer wird, machen wir das nicht. Aber ich bitte zu respektieren, dass wir für alle Menschen da sind, für Menschen mit akademischem Background und auch für den Handwerker, der mir genauso wert ist wie der Professor, der sich das Symphonieorchester anhaut.
Ich finde ganz interessant, dass wir jetzt so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen, denn davor steht ja tatsächlich die Entscheidung durch die Programmleitung und durch die Rundfunkräte, die es zu überwachen haben. Und darüber, das bringen wir noch kurz zu Ende, bevor wir dann zu den jungen Zielgruppen kommen, darüber entscheidet sich ja dann, was dann im Programm zu sehen ist. Und noch mal eine Frage an Sie, Hermann. Diese Compliance-Richtlinien sind jetzt veröffentlicht, sind jetzt beschlossen worden oder angedacht worden von der Rundfunkkommission. Was heißt das? Würden Sie dafür plädieren, dass auch die Rundfunkräte, sagen wir mal, nach einheitlichen Standards arbeiten sollen, perspektivisch zum Beispiel?
Also ich würde jetzt gar nicht mich allzu sehr, ehrlich gesagt, an diesen Compliance-Fragen aufhalten wollen, auch angesichts der Zeit, weil dieses Kapitel, was Sie beide jetzt angesprochen haben, das viel zentralere ist. Ich bin da völlig Ihrer Meinung, Compliance muss sein, die muss modern sein. Wenn Fehler passieren, dann müssen die Strukturen so angepasst werden, dass man reagieren kann. Ich finde auch, man könnte auch mal darüber nachdenken, ob man nicht sowas wie eine Vorstandshaftung, die man bei jeder GmbH hat, auch bei den Intendanten hat. Also einfach da modernere Governance, einfach modernere Corporate Governance Zügel anlegen. Aber der Kern des ganzen Problems, vor dem wir stehen, ist genau die Diskussion, die der Herr Hinrichs gerade geführt hat, nämlich die tendenziell dazu führt, ja, eigentlich passt es ja, wir können es eigentlich gar nicht ändern. Ich weiß schon, dass Sie das nicht so zugespitzt formulieren, aber so wie Sie es gerade aufgezählt haben, entsteht natürlich der Eindruck, so nach dem Motto, für jeden muss was dabei sein, wir brauchen jede Art von Format und die teuren Fernsehfußballrechte auch. Das geht aber nicht, wenn wir gleichzeitig politisch erklären müssen, dass wir den Beitrag bei 18 haben und der jetzt nicht 25 werden darf. Ich spreche ja noch gar nicht davon, dass der nur noch 15 oder 12 Euro sein soll. Aber so, und das ist die eine Herausforderung. Und da würde ich es gut finden, wenn wir dann eben nicht vom Geld her diskutieren, sondern tatsächlich vom Auftrag, weil das der Kern ist.
Das ist ja auch genau das, wie
exakt.
Erfolgen muss. Ja? Der Auftrag wird bestimmt und der Beitrag folgt dem Auftrag. Ich habe nur so die Erfahrung gemacht, dass man eben sich an die Auftragsdefinition von politischer Seite, es muss ja, also die Politik muss ja den abstrakten Auftrag formulieren und dass man sich da ja schon einen schlanken Fuß gemacht hat, weil natürlich keiner auf irgendwas verzichten will, was vor Ort bei ihm selber produziert wird.
Also,
das ist schon ein Problem. Deshalb gab es da auch nie eine Einigung. Und deshalb hat man sozusagen jetzt diese Auftragsausgestaltung auch viel konkreter den Gremien zugeordnet. Und gleichzeitig sagt man, ihr müsst das zwar entscheiden, aber zum Beispiel Presseähnlichkeit ist immer noch verboten. Das ist auch nicht stringent, um das mal so als Nebenbemerkung auch in Richtung Verleger zu sagen. Das ist wie so ein gordischer Knoten, habe ich so in den vergangenen Jahren immer gesehen. Und deshalb habe ich dafür plädiert, zu sagen, macht doch eine Expertenkommission mit den unterschiedlichen Bereichen, Kommunikationswissenschaftlern, Medienrechtlern und so weiter, die auch unter den gegebenen Kommunikationsverhalten, die wir haben und die Frage, was brauchen wir denn? Ich bin ja davon überzeugt, dass wir mehr öffentlich-rechtliche Medien brauchen, gerade angesichts von Desinformation im Netz. Die meisten Menschen und gerade die Jungen informieren sich im Netz. Das heißt, wir brauchen auch Programme, die der Logik des Netzes folgen und nicht mehr dem Audience-Flow, sondern vielleicht mehr dem Quality-Flow. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich für wichtig halten würde. Und wenn wir das wenn die Medienpolitik der Länder das nicht hinbekommt, warum sagt man dann dann nicht. Gut, dann geben wir das in die Hände von Expertinnen und Experten, die einen Vorschlag erarbeiten, was wir angesichts dieser neuen Medien, des neuen Medienkonsums tatsächlich an öffentlich-rechtlichem Auftrag brauchen für den öffentlichen Diskursraum, den wir ja weiterhin haben wollen und den wir brauchen.
Aber Thomas Hinrich, vielleicht können Sie es ja auch selber schaffen oder anders gefragt, warum ist es so schwierig, zum Beispiel die jungen Zielgruppen zu erreichen, was Herr Weimar ja auch kritisiert?
Ja, nicht nur Herr Weimar. Ich will nochmal sagen, Herr Weimar hat ja nur die Zahlen des Fernsehens hervorgehoben und da ist es nun mal so, dass die Lebenswirklichkeit vieler junger Menschen so ist, die gucken überhaupt kein Fernsehen, die haben überhaupt kein Fernsehen mehr und deswegen ist es auch kein Frevel für ältere Generationen, sich vor den Fernseher zu setzen, das zu schauen. Da sind wir noch sehr erfolgreich, ZDF ein bisschen besser als wir in der ARD, die dritten Programme sehr gut dabei, da liegen wir glaube ich zwischen 30-40%, das ist sehr erfolgreich, aber damit, das wissen wir, erreichen wir nur die Älteren. Deswegen
das
haben
ist
wir
eine Zeit von 10 Jahren, die das noch funktioniert.
Ja, genau, wobei ich bin jetzt schon dabei, Fernsehformate abzubauen, um das Geld ins Digitale umzuschichten. Wird seit 4, 5, 6 Jahren gesagt, das Fernsehen ist irgendwann tot. Ich sage, mir ist der 70-Jährige genauso wichtig wie der 17-Jährige. Das ist ganz, ganz wichtig in dieser Gesellschaft. Die dürfen wir nicht außen vor lassen. Und ich will mich dessen auch nicht schämen müssen. Auf der anderen Seite, Herr Weimar, haben Sie recht, müssen wir die Jungen erreichen. Mit Fernsehen erreichen wir sie nicht. Deswegen wäre es auch vergebene oder vergossene Milch, da jetzt mit jungen Formaten zu operieren. Dafür haben wir zum Beispiel Funk. ARD und ZDF extrem erfolgreich, wo der ein oder andere auch sagt, was haben die da für Inhalte. Dafür habe ich aus Fernsehbereichen Rundschau Nacht, Herr Herrmann, die kennen Sie, haben wir zugemacht, die gibt es nicht mehr und haben das Geld in die News-WG gesteckt, weil wir wissen, wir haben die Frauen unter 30 nicht erreicht, wo sind die? Die sind bei Insta und haben dann diese News-WG auf, mit dem Geld aus dem linearen Bereich. Das heißt, wir schichten um, wir waren unter 10% Reichweite im Digitalen, wir sind jetzt bei 20, das ist noch nicht genug, aber der Weg geht. Und was ich an der Stelle auch mal sagen will, ist, dass wir mit dem Radioprogramm immer noch 50% der Bevölkerung erreichen. Unsere Kategorie, mein Musikgeschmack, das ist bei uns Bayern 1, aber wir haben Puls, wir haben Bayern 3. Bei den unter 29-Jährigen sind wir Marktführer in Bayern. Und das sollte man nicht unter den Tisch kehren. Wenn man nur die Fernsehzahlen hernimmt, könnte der Eindruck entstehen. Wir haben das erkannt und wir müssen besser werden. Gerade im Digitalen müssen wir besser werden. Aber es ist bei weitem nicht so, dass wir die jungen Menschen nicht erreichen. Wir sind bei TikTok sogar unterwegs, obwohl ich weiß, dass die Chinesen das nicht machen, um den demokratischen Diskurs zu befördern, sondern weil sie Daten sammeln wollen. Gleichwohl erreiche ich dort die Jungen. Und wenn es mir gelingt,
außer dass da einige Begriffe auf dem Index stehen und die Inhalte alle gelöscht werden. Das finde ich hochproblematisch, weil man dann eine sehr
Einseitigkeit hat. Ich auch. Und deswegen möchte ich, dass Sie auch wissen, dass wir wissen, das ist eine Abwägung zwischen Nutzen und Schaden. Wir erreichen die Jungen nicht. Der Weimar sagt, ihr müsst die Jungen erreichen, wenn sie bei TikTok sind. Ärgert mich das? Kann ich es ändern? Nein. Also gehe ich dahin, versuche für journalistische Sitten und Gebräuche zu sorgen, die diesen Namen auch verdienen und versuche gleichzeitig die Leute von dort in unsere Owned Media Formate zu schieben. Das ist der Weg, weil der 16-, 17-, 18-Jährige, der wählt auch in 2, 3 Jahren. Und wenn er sich nur dort politisch informiert, müssen wir auch da sein, ob mir das gefällt oder nicht.
Mhm. Herr Weimar, ist es dann die falsche Referenz, wenn Sie, sagen wir mal, uns jetzt hier den Programmablauf vom Tagesprogramm vortragen und die Jugendlichen aber vielleicht ganz woanders her doch erreicht werden?
Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass es eine große Reform bedarf. Es ist, dieser Skandal ist Anlass dafür, die großen Strukturprobleme, die wir evident haben und die in der Gesellschaft heiß diskutiert werden. Und wir haben eine Akzeptanzkrise des Systems und die ist gravierend. Und deswegen werden wir uns diesmal nicht mehr rauslavieren können mit, okay, wir machen ein bisschen Compliance und kleine, sondern die Existenzfrage steht
was
dahinter.
Was wünschen Sie sich? Ist die Frage, wir haben
ich wünsche
gehört,
mir eine Reduzierung starke,
der Programme, ja. Ist schon klar, aber...
Ich wünsche mir ein starkes öffentlich-rechtliches System, das auf den Grundauftrag sich konzentriert. Das ist Bildung, Information, Qualität, Journalismus. Und da sollen wir die Besten der Welt werden. Und da haben wir auch eine faire Chance bei diesem großen System. Und bei anderen Elementen, lasst es einfach sein. Ich gebe ein Beispiel, das ist ganz unpolitisch und harmlos in unserer ordnungspolitischen Frage. Nehmen wir die Filmstudios Bavaria in München. Das öffentlich-rechtliche System betreibt auch noch Filmstudios. Das heißt Gebäude, Licht, Technik, etwas, was anachronistisch ist, das heute noch zu tun in dem System. Das könnte natürlich privatisiert werden und man könnte Netflix einladen und sagen, okay, aber der Freistaat Bayern bleibt über die LFA, der ist da jetzt Aktionär, bleibt er noch maßgeblich Aktionär, um zu gucken, dass da kein Unsinn passiert. und verpflichtet Netflix, München zu dem größten Produktionsstandort in Europa zu machen. Also auch ein Stück Offensive. Mir fehlt auch so ein bisschen die Lust, dass wir mal wieder was erobern, was gewinnen. Warum ist Netflix in Madrid und in Amsterdam? Warum ist Disney in London? Die gehören hierher. Aber wenn wir so verzagt über unsere Systeme nachdenken, dann kommen wir nicht weiter. Und für die Qualität des Journalismus, die Arbeit von Herrn Hinrich, würde es gar keinen Unterschied machen, ob Bavaria jetzt privatisiert ist oder nicht. Und das sind so Dinge, man muss sich das System jetzt mal angucken. Nach 40 Jahren, die letzte große Reform hat der Amtsvorgänger von Herrn Herrmann gemacht. Der saß auf dem gleichen Stuhl, der hieß Edmund mit Vornamen und hat die privaten Rundfunk in Deutschland die Tür aufgemacht. Riesen ordnungspolitische Debatte damals und im Rückblick war es natürlich eine große, wichtige Reform. Und ich glaube, dass er ist ja so sehr behutsam und klug, keine starken Sprüche zu machen, aber ich glaube, dass er die nächste Reform anstoßen wird. Und von dem Herrmann werden wir im nächsten Jahr noch einiges hören, da bin ich mir sicher. Und es ist gut so.
Ich finde die Ideen und Vorschläge vom Dr. Weimer immer sehr erfrischend. Aber er jetzt unabhängig von der Frage Bavaria Studios, aber ich glaube, der Kern ist richtig, dass wir versuchen müssen, ein bisschen aus den eingefahrenen Denkwegen rauszukommen. Und wir müssen uns die Mühe machen. Wir müssen uns die Mühe nach dem Auftrag machen. Jetzt bei dem Staatsvertrag ist das ja so ein bisschen kaschiert worden, indem er geschrieben hat, Unterhaltung ja, aber es muss sozusagen der öffentlich-rechtliche Kern erkennbar sein. Also ein bisschen Verschiebung der Debatte, weil man muss aber trotzdem über die Frage diskutieren, was ist die besondere öffentlich-rechtliche Prägung von Unterhaltung? Gehört da die eine Sendung dazu oder die andere nicht? Aber nur zu sagen, ja, wir brauchen das, weil wir müssen alle irgendwie erreichen, das ist einfach zu wenig. Also wir müssen wirklich diese Debatte führen. Das ist zum einen eine politische Debatte, natürlich, weil das muss in den Rundfunkgesetzen verankert werden. Also muss man sich irgendwann auch bekennen und sagen, das wollen wir und das wollen wir nicht. Und im Übrigen glaube ich, dass man tatsächlich so eine Grundsatzreform anstoßen sollte, egal in welcher Form, in welcher Kommission. Ich finde zum Beispiel
Usner vorgeschlagen
hat. Ja, so ähnlich. Also ich finde zum Beispiel der Ort Herrn Chiemsee ist ein guter Ort. Herrn Chiemsee, Konvent, da ist Deutschland ganz gut gefahren mit dem, was da rauskam. Also so eine Art Herrn Chiemsee, Konvent für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wäre, glaube ich, sinnvoll, um diese komplexen Strukturfragen zu diskutieren, um vielleicht am Ende wirklich zu dem Ergebnis zu kommen, wie der Saarländische Rundfunk und Radio Bremen oder andere integriert werden können, sodass trotzdem alle Ministerpräsidenten damit leben können.
Also eine Verkleinerung könnten Sie sich auch vorstellen, was Herr Weimer vorschlägt, dass man das ein bisschen reduziert, die Strukturen?
Also ich glaube, dass zu groß angelegte Strukturen einfach nicht zeitgemäß sind angesichts der faktischen Lage der Medien. Und einfach immer nur zu sagen, das ist so und das hat man immer so und das muss immer so bleiben, ist nicht zielführend. Das führt nämlich am Ende dann zu diesem Vertrauensverlust, zu dem immer stärkeren. Und das Vertrauen ist doch die Grundwährung, die das ganze öffentlich-rechtliche System rechtfertigt. Das ist ja nicht, weil es im Gesetz steht, sondern weil die Menschen sagen, wir brauchen das. Und zwar alle, die das anschauen und die das nicht anschauen. Auch die, die es nicht anschauen, der im Konzert war, der muss innerlich trotzdem sagen, wir brauchen aber den öffentlich-rechtlichen, ich sage mal Schiffsdiesel, ja, auch wenn vielleicht Schiffsdiesel heute nicht mehr so modern ist, aber ich sage mal, der öffentlich-rechtliche Schiffsdiesel, der immer läuft und wo Top-Journalistinnen und Journalisten sind. Da muss man dann auch über die Frage reden, was sind Top-Journalistinnen und Journalisten und so weiter. Aber dieses Vertrauen muss da sein. Und da muss ich flexibler sein, weil sonst das Vertrauen verloren geht. Und wenn das dann weg ist, dann ist das alles schneller zu Ende, als man denkt. Und das ist für die Demokratie nicht gut.
Ich bin gerade ganz glücklich, Herr Herrmann, dass meine Vorschläge auf offene Ohren treffen, weil ich da seit 10 Jahren, glaube ich, mit rumlaufe und sage, guck doch mal in der Schweiz, ja, die haben ja damit auch gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, so eine Außenperspektive von Leuten, die sich wirklich in den jeweiligen Gebieten gut auskennen, die Analysen kennen, die genau wissen, wie sind auch die Trends und die Entwicklungen. Dafür ist es, glaube ich, extrem wichtig, weil wir haben ja eine Krise auch der Demokratie, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch eine Krise des Journalismus generell. Umso wichtiger ist das, dass wir auch diese gesellschaftliche Debatte führen, was ist der Kern und der Wert von verlässlichen Quellen, auf die wir wirklich uns ja, gut verlassen können und wissen, wo wir unsere Informationen herbekommen. Da würde ich mir auch wünschen, dass die Verleger und auch die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr gegeneinander arbeiten, sondern miteinander, weil letztlich geht es um unsere Demokratie. Medienpolitik ist Demokratiepolitik und umso wichtiger ist das. Aber eine Sache, die mir auch wichtig ist, ist, dass in so einer Frage von möglichen Strukturveränderungen, also Herr Weimer hat ja eben gefragt, ist der Saarländische Rundfunk noch notwendig? Naja, also ich meine, wenn die regionale Berichterstattung dort vielleicht nicht mehr vorhanden ist oder auch in anderen Regionen, dann ist natürlich schon die Frage, muss dann ein öffentlich-rechtliches Angebot das kompensieren, wenn Zeitungen beispielsweise dort keine Redaktion mehr haben und keine lokale oder regionale Berichterstattung machen. Also das wäre zum Beispiel ein Kern einer solcher Kommission, was Sie auch besprechen müssten. Ne? Und wichtig wäre mir auch, dass es wieder in den Häusern mehr Mut gibt, auch mal Neues auszuprobieren und weg von den Formaten zu kommen. Ich habe so das Gefühl, es gibt eben aus so einer Versicherung, die Formate funktionieren irgendwie und dann presst man alles in Formate. Und es gibt ja eh eine große Angst auch bei den Beschäftigten oder auch Freien bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil dieser Spardruck eben auch dazu führt, dass ja, einige eben keine Aufträge da mehr bekommen haben. Und Angst ist kein guter Faktor, wenn man kreativ sein will. Und ich glaube, die Kreativität muss wieder gestärkt werden. Und das geht eben nur, wenn Leute auch sicher arbeiten können und das Gefühl haben, dass das auch gewollt ist.
Also wir haben schon mal eine kleine News hier produziert, vielleicht eine Expertenkommission von außen. Herr Hinrichs, ist es tatsächlich so, dass vielleicht am Ende wirklich die Veränderung von außen angestoßen werden muss? Ich will nur zwei Beispiele nennen. Frau Wildermuth sagte gestern ja, man muss effizienter arbeiten, Doppelstrukturen beseitigen. Ich erinnere mich, ich glaube, das hat man vor 10 Jahren schon vorgeschlagen. Und das ist ja nur erstmal ein Sparelement, das ist ja noch keine Vision, wo es hingehen kann. Das ist ja erstmal nur, sagen wir mal, ein logistischer Vorgang, der, wie gesagt, nicht neu ist. Ein anderes ist, es gibt diese Melissa-Stiftung, die sich mit Frau Furtwängler sehr intensiv dafür eingesetzt hat, eine Art Quoten einzuführen für eine Diversität im Programm. Da haben die Öffentlich-Rechtlichen darauf reagiert, kam aber auch von außen. Also nachdem sie wirklich da jahrelang sich sehr für eingesetzt hat und auch Verbündete gesucht hat, muss es vielleicht am Ende doch von außen kommen?
Jede gute Anregung von außen ist nichts Schlechtes. Die ARD ist auf den Grundlagen der BBC gegründet worden. Jugrinstraße in Hamburg, britische Besatzungszone. Insofern tun wir gut daran, uns anzuschauen, wo es besser läuft. Ich muss an der Stelle aber auch mit Blick auf meine Kolleginnen und Kollegen, die den Journalismus jeden Tag abliefern, sagen, so viel bessere Systeme habe ich noch nicht gesehen. Ich will zwei Dinge oder drei Dinge sagen, um das einmal abzurunden. Die Compliance-Frage, da sind wir uns einig. Das ist nicht unser Problem. Das ist deswegen ein Problem, weil es Vertrauen unterminiert. Damit werden Schlagzeilen gemacht und das wird dann bezogen auch auf die Institution öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Fehlverhalten von Einzelnen. Und der Journalismus nimmt Schaden, weil er an Vertrauen verliert, was er nicht verdient hat, was meine Kolleginnen und Kollegen nicht verdient haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir Strukturen verändern müssen, und zwar mit Blick darauf, dass wir mehr Geld für Inhalte freischaufeln müssen. Wenn diese Gesellschaft, und das muss man ja verstehen, 1836 ist nicht wenig, sagt, mehr können wir dafür nicht aufbringen, müssen wir gucken, wo können wir denn noch Ressourcen heben. Und wir haben ein Unique Selling Point, das ist unsere bayerische Expertise, das ist unser regionales Korrespondentennetz, aber nicht die Tatsache, dass wir besonders gut mit Reisekostenabrechnungen umgehen können. Das können wir, das ist so ein banales Beispiel, aber das hätten wir längst machen sollen vor 10 Jahren. Und vielleicht ist diese Krise Anlass dafür, das zu überkommen und den Verwaltern zu sagen, jetzt einigt euch mal an der Stelle, damit wir mehr für Inhalte frei haben. Und dann sind wir beim letzten Punkt. Und ich glaube, dass wir in Deutschland ein gewaltiges kreatives Potenzial haben. Herr Link hat gesagt, es braucht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er möchte für ProSieben die Informationssparte zurückholen. Es sei ein Fehler, das auszulagern. Und er hat sich gleich ein paar Leute aus unserem Beritt gesichert. Und ich habe ihm gesagt, wissen Sie, das ist gut. das ist gut. Holen Sie sich die Leute, sagen Sie draußen, dass Sie besser bezahlen können als ich. Das ist gut für uns und für unser Image an der Stelle. Das ist so an den Stellen. Und dann gehen wir in einen journalistischen Wettbewerb. Und dadurch werden wir gut. 1984 war ein großartiges Jahr. Natürlich gab es Selbstgefälligkeit in einem öffentlich-rechtlichen System, was keine Konkurrenz hatte. Ich finde nicht alles gut, was da gemacht worden ist, aber da gibt es hochrespektable Journalisten. Ich sage meinen Leuten immer, wenn ihr da hingehen wollt, geht da hin, nehmt ein paar Learnings mit, verdient einen Haufen Geld und kommt nach ein paar Jahren wieder.
Und was mir auch ein Problem zu sein scheint, ist, dass es vielleicht wirklich zu wenig und zu schlecht kommuniziert wird, weil Sie sagen, Sie nehmen vieles nicht wahr und Sie beschreiben uns, was es ja alles schon gibt. Und der Herr, den Sie da auch trafen beim Konzert, hat es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Also, dass man diese Vielfalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gar nicht mitbekommt, was da bei Funk versandet ist, vielleicht ungerecht jetzt gesagt, aber irgendwie nicht wahrgenommen wird, das ist natürlich auch eine große
Verschwendung. Zwei Dinge. Das eine ist, dass wir es nicht wahrnehmen, weil es nicht zu unserer Medienwirklichkeit gehört. Das ist unser Problem. Die jungen Leute reden darüber, die reden über die Funkformate, wir sind dort verankert und deswegen, Herr Weimar, verzeihen Sie es mir, mit Fernsehquoten kommen wir da nicht weiter, wir müssen da ernsthaft gucken, wo erreichen wir die 16, die 18, die 24, die 28-Jährigen. Das tun wir sehr aktiv. Das andere ist, und da haben Sie recht, mein 16-jähriger Sohn sagt auch zu mir, ihr habt ja nichts für mich, und dann sitzt er an seinem Handy und dann gehe ich da hin und sage, www, worldwide Wohnzimmer, das ist von uns. Und das sieht er nicht. Wir müssen in der Markenführung noch etwas besser werden, damit die Leute auch sehen, hey, das ist von eurem Beitrag gemacht worden. Das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk für euch als Zielgruppe. Da geben wir uns größte Mühe. Ich habe gestern mit den Volontären zusammengesessen und habe denen gesagt, Freunde, ich weiß nicht, wie ein 18-, 20-, 25-Jähriger funktioniert. Ihr wisst es, wie der denkt. Macht die Produkte so, dass sie euch gefallen, nicht mir. Und dann werden wir uns da auch mit dem Rundfunkrat auseinandersetzen können an der Stelle. Aber da müssen wir auch die Bereitschaft haben, darauf zuzugehen und das zuzulassen.
Und vielleicht auch mal so bewerben wie die Roten Rosen oder so. Oder solche Sachen, die man so groß plakatiert in der Öffentlichkeit sieht. Vielleicht.
Ich würde mir wünschen, dass wir eine stärkere gesellschaftliche Debatte haben und dass jeder darum auch streitet und für den Öffentlich-Rechtlichen und für den Journalismus in Gänze, aber für den Öffentlich-Rechtlichen eintritt, weil das ein großartiges System ist vom Gedanken her und dass wir ihn weiterentwickeln wollen, damit er in der Zukunft seine Aufgaben auch erfüllen kann und soll. Und das habe ich auch in der Vergangenheit immer mal so vermisst, dass immer so ein bisschen vor diesem Beitragserhöhung irgendwie alle wie das Kaninchen vor der Schlange waren. In der Schweiz gab es dann richtige Kämpfer, als es darum ging, den möglicherweise abzuschaffen. Das würde ich mir hier auch wünschen. Ich glaube, wir alle sollten für das System und diesen Dialog führen, breit in der Gesellschaft, was das für ein Wert für unsere Demokratie ist und dann die Dialoge auch mit in die Reform mit einbringen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess, den wir angehen sollten.
Ich würde gerne zum Abschluss noch mal den Blick von ganz draußen auf diese Frage lenken. Denn es kam gestern ein Ranking raus über die größten Medien- und Informationskonzerne der Welt. Und von den größten 20 sind es 15 Amerikaner und 5 Asiaten und kein Europäer mehr. Und wir diskutieren jetzt sehr unsere internen Fragen, aber wenn wir das Mediensystem mal in einer größeren Dimension betrachten, dann verabschieden wir uns auch gerade übrigens auch von einer internationalen demokratischen Teilhabe. Wir überlassen den Despoten oder den Superkapitalisten aus Kalifornien gerade das Feld.
Deshalb sage ich, streitet euch nicht mehr, die eigentlichen Konkurrenten sind
genau, ja
die
Internetkonzerne. Genau, da bin ich mit Ihnen einer Meinung. Aber es hängt natürlich die Frage, wie wir 9 Milliarden aus unserem System einsetzen, damit elementar zusammen. Wenn wir die 9 Milliarden nicht alle in der Bewahrung dieses alten Systems einsetzen würden, sondern sagen, da reichen vielleicht auch 7 mit einem fusionierten ZDF und jedes Jahr investieren wir 2 in wirklich innovative Sachen. Wir hätten längst ARD-Tube als Konkurrenz von YouTube und wir hätten ZDF-Flix als Konkurrenz von Netflix. Wir könnten mit dem Kapital etwas machen und wenn wir zum Beispiel jetzt beklagen, dass ProSieben möglicherweise von den Italienern und sogar Leuten wie Berlusconi bedrängt wird, dann liegt das ja auch daran, dass die sich im eigenen Markt nicht so kapitalisieren können, wie das die Konkurrenten auf der Weltbühne können. Das heißt, man muss auch das Gesamtgefüge im Blick haben. Wenn wir nur auf das System schauen, dann verlieren wir aus dem Blick, dass unser Mediensystem als Ganzes verliert und wir am Ende Befehlsempfänger aus Kalifornien oder noch schlimmer aus Peking sind.
Ganz herzlichen Dank. Ich nehme das jetzt mal als Schlusswort, halte fest, vielleicht eine Expertenkommission, vielleicht ein Gremium, was von außen mithelfen kann.
Ich würde es auch Konvent nennen, wenn Herr Hamann damit
einhergeht. Vielen Dank an Florian Herrmann, vielen Dank an Wolfram Weimer, an Tabea Rösner und an Thomas Hinrich. Dankeschön.